Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg.
Ja, herzlich willkommen hier zur zweiten Folge Klartext, dem Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft des Landesverbandes Berlin-Brandenburg. Wir sind, na, Gesundheit, Lars. Er hat versucht, das Ding wegzudrücken.
Hat nicht funktioniert. Jetzt brennt mir der Gaumen.
Ja? Die Augäpfel sind an die Brille gestoßen, Mann. Natürlich nicht nur für Mitglieder, sondern für alle anderen Interessierten. Wollen wir uns über Themen der Berliner Feuerwehr, der Feuerwehren in Brandenburg, des Rettungsdienstes uns einsetzen, darüber mal erzählen, durchaus auch mal vielleicht in die Tiefe, bisschen politisch kann es auch werden.
Ja. Hallo, grüßt euch.
Wir haben heute wieder einige Themen mitgebracht, haben ein kleines Zettelchen gemacht, ein bisschen vorbereitet. Wer uns auf Social Media ein bisschen verfolgt, hatten ja auch die eine oder andere Pressemitteilung rausgegeben, dazu kommen wir dann später noch, dazu später, wie gesagt, mehr. Aber jetzt wollen wir erstmal über ein Thema ganz kurz sprechen, was die Stadt Berlin am Mittwoch wieder übereilt hat, Lars.
Genau, alle konnten es ja mitverfolgen in der Presse, in der Berichterstattung, die Amokfahrt über den Town ziehen, so ein Erleben von so einem schon wieder Fragezeichen.
Déjà-vu.
Auch bei uns ereilte uns quasi diese Mitteilung, wir waren genau so in dem, ach gut, schon wieder, was da passiert, waren in Fragestellung. Umso mehr hat uns dann wirklich überrascht und positiv überrascht, wie toll und wie die Berliner Feuerwehr mit allen Einsatzkräften funktioniert hat.
Ja, also ich habe am Rande halt eben mitbekommen von der Feuerwehr und auch von privaten Kontakten, die ja zufälligerweise da auch vor Ort waren. Also was sehr gut funktioniert hat, war diesmal die Betreuung. Also es ging super, super schnell. Alle Leute, die da gesehen haben und auch natürlich traumatisiert sind, die wurden also sehr schnell betreut. Von Notfallseelsorgern, vom ENT, von auch anderen Einrichtungen. Also das hat wohl sehr gut geklappt.
Hat mir auch der Kollege, wir haben in Berlin jetzt gerade wieder jemanden in seinem auswärtigen Praktikumsabschnitt. Und der Goran war es aus Brandenburg an der Havel, auch eine Feuerwehr, die wir als Gewerkschaft betreuen. Und der war bei uns hier und war erst ein treffender Staffelführer mit dem LRF. Und berichtete aus seiner Sicht als nicht Berliner Feuerwehr, sondern als Brandenburger Feuerwehrmann, sagt er, super gelaufen. Also die Bevölkerung hat mitgeholfen und hat also schon erste Hilfemaßnahmen eingeleitet. Du sagtest gerade die Nachsorge. Die Feuerwache Ranke ist ja noch im Bau, ist ja noch nicht offiziell eröffnet, wurde dann kurzfristig einfach mal übernommen und da wurde dann die Betreuung auch der Beschäftigten übernommen und genau, also ENT hat super funktioniert, aber auch dieses Mal anders als beim Breitscheidsplatz erleben, PSNV, also die Betreuung der Bevölkerung, der Bevölkerung vor Ort, die wurden betreut, also da haben wir uns echt weiterentwickelt, auch als Stadt in dem Fall.
Was bedeutet denn ENT? Das bedeutet Einsatz-Nachsorgeteam und wie ist das ENT denn aufgestellt? Ich denke mal, ein ganz, ganz interessantes Detail, das ist im Grunde genommen ein Ehrenamt. Das ENT bildet sich aus, sind roundabout, sage ich mal, 40 Leute und bildet sich hälftig aus Berufsfeuerwehrleuten und hälftig aus freiwilligen Feuerwehrleuten. Aber selbst auch die Berufsfeuerwehrleute machen diese Einsatznachsorge-Teamtätigkeit im Ehrenamt. Es gibt zwar eine gewisse Aufwandsentschädigung für Rufbereitschaften, aber, und das finden wir persönlich ziemlich traurig und ziemlich bitter. Es gibt tatsächlich keine Aufwandsentschädigung für Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die sich auch im Einsatznachsorgeteam befinden, die auch Rufbereitschaften machen. Was bedeutet denn immer so eine Rufbereitschaft? Ich kann nichts trinken, ja? Ich kann nicht weiß der Kuckuck wohin fahren.
Theater.
Ich kann nicht ins Theater gehen. Und unsere Kameradinnen und Kameraden der FF kriegen dafür nichts. Das ist nicht in Ordnung.
Nee.
Und arbeiten wir auch als Gewerkschaft dran. Man könnte jetzt natürlich sagen, Gewerkschaft ist ja jetzt nicht für ein Ehrenamt oder sowas. Nein. Ja, also warum nicht? Also erst recht, wenn wir ja als Berufsfeuerwehrleute, als Berufsrettungsdienstkräfte, was wir an vielen anderen Stellen auch tun, von der Leistung des Ehrenamtes profitieren und partizipieren.
Oder lass mich gleich auch noch die PSNV auch noch erklären, weil ja, die Abkürzung psychosoziale Notfallversorgung eben in dem Fall eher an die Bevölkerung gedacht. Und auch die hat super funktioniert, ist aufgebaut worden nach dem Breitscheidplatz, genau.
Ja, das ist ja gut, dass es wenigstens danach, nach so einem Schadensereignis, dann tatsächlich eine Verbesserung gibt. Ne? Manchmal ein bisschen schade, nach meiner Einschätzung immer, dass man nicht so weit im Kopf vorausspinnen kann, was alles passieren kann und diese Zuständigkeiten schon vorher aufbaut. Ne? Mhm. Aber diesmal in dem Fall muss man ja dann sagen, hat das wenigstens im Nachgang gut geklappt. Mhm.
Gut, aber der Kollege erzählte, wie gesagt, nach einer Stunde waren sie nach dem Einsatz beendet und nach der Stunde, dann nach einer Außerdienstnahme, sind sie dann noch wieder in den Einsatzdienst gegangen. Genau.
An den einen oder anderen, der dabei war oder den betroffen hat, in welcher Art und Weise auch immer, solltet ihr im Verlauf der nächsten Wochen merken, dass es euch irgendwie nicht gut geht, das, was nicht ist, wendet euch an die entsprechenden Stellen, auch an den Berliner Krisendienst und so weiter.
Also 4-5 Wochen. Bei mir waren es damals, ich hatte so ein ähnliches Erlebnis mal mit einem kleinen Bus mit 7 Kindern besetzt. Unfall, Straßenbahn, 4 Tote.
Ja, es ist tatsächlich so.
Hat dann echt 4 Wochen später einen Hörsturz. Ja.
4 Wochen Traumabewältigung ist soweit okay. So lange dauert das. Das ist halt eine Reaktion, eine normale Reaktion auf nicht normale Situationen. Aber wenn es dann länger geht, sich keine Verbesserung einstellt, dann wird es halt pathologisch und dann sollte man rangehen. Ne?
Da sind wir bei dem Punkt, was uns ja auch umtreibt, nochmal mit dem Anerkennung als Dienstunfall und aber auch Anerkennung dann eben durch die Dienstunfallfürsorge. Da tun wir uns ja echt schwer, ne? Also ja, überall
nicht
in Deutschland.
Die Dienstunfallfürsorge, ne? Also die Berliner Feuerwehr tut sich da, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig schwer.
Richtig.
Sondern die Dienstunfallfürsorge, damit möchte ich auch den Mitarbeitern da nicht Unrecht tun, aber die verdient ihren Namen nicht. Ne? Also mit Fürsorge hat das nichts zu tun. Das ist ein altbekannter Begriff, Dienstunfallfürsorge, aber es ist eine verwaltende Stelle. Wo du gerade sagst, Anerkennung eines Dienstunfalls, Psychotrauma-Geschichten, ne? Das Gesetz ist so alt, da gab es in Anführungszeichen sowas noch gar nicht.
Nee, man muss eine wirklich feststellbare Erkrankung haben, ne? Einen körperlichen Schaden.
Man muss einen Körperschaden, heißt genau. Das. Genau, der Begriff ist Körperschaden.
Also man muss auf alle Fälle zum Arzt. Also wenn man merkt, wenn man Symptome merkt, dass man nicht schläft oder erhöhten Puls hat oder irgendwie durcheinander ist, du musst im Zusammenhang mit der Dienstunfall-Anerkennung definitiv zum Arzt gehen. Ja, also ohne den, man kommt nicht daran vorbei. Damit letztendlich erst wirklich der Mechanismus der Dienstunfallfürsorge losgeht. Ja, das hatten wir beim Breitscheidplatz gehabt. Da waren ganz viele Kollegen bei, haben es geschrieben, vorsorglich, dass es sein könnte. Das ist alles nichts geworden.
Ja, aber der Mangel kann ja nicht sein, dass man aufpassen muss, wie man was schreibt und da tricksen muss.
Natürlich nicht,
sondern das ist ganz klar, sehen wir ja, glaube ich, auch als gewerkschaftlichen Auftrag.
Auch das muss anders werden, angepasst werden an die Zeit. Das ist eine normale Baustelle.
Und? Na, eigentlich können wir haben ein Thema, was gleich andockt an diese Geschichte mit Dienstunfall und wie lange kann man denn noch arbeiten bei der Feuerwehr nach so einem Ereignis?
Genau, du sprichst auf die Lebensarbeitszeitverlängerung, Wunsch, Katastrophe, Desaster, Mist an. Hm?
Schräg. Genau darauf, also dieser unsägliche Quatsch zu sagen, der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau oder der Rettungsdienstler können alle länger arbeiten als 60. Also die 60 an sich sind schon Schrott. Aus unserer Sicht als Gewerkschaft und wir würden uns eher eine Abkehr nach unten wünschen, also 55 oder 50 oder am allerliebsten ein Dienst oder ein Modell mit vielen Faktoren, die man machen kann, wie ein Lebensarbeitszeitkonto, wo man Sachen anspart, die man individuell wieder rausnehmen kann dann einfach früher in Pension geht oder wie wir auch schon diskutiert hatten, ja als neues Modell, also für Deutschland neues Modell, bei Feuerwehren und Polizei in Amerika gang und gäbe und in anderen Staaten auch, dass man die Dienstzeit sowieso begrenzt. Ne? Also.
Dass es offensichtlich keine neuen Ideen gibt, außer länger arbeiten. Ja, also
ja, es ist so ein Gießkannending, ne? Also
ja, über alle Berufe hinweg.
Es wird nicht mal über spezifische Berufe, die schwerer sind, vielleicht körperlich auch oder psychisch gesprochen. Also da wird nicht mal der Ansatz so richtig formuliert. Das ist
Wir hatten es ja
ganz schlecht.
Genau, du hattest es ja gesagt und so hatten wir es ja in der Pressemitteilung geschrieben, Lars. Stell dir mal vor, im Grunde genommen morgens um zwei, du hast irgendwas Schlimmes und da kommen da zwei Opas an. Ja. Einfach mal ganz frech, so mit 62, 63, 64, wo du hoffen kannst, dass sie Blutdrucktabletten auch genommen haben. Und die machen dann die große Medizin da quasi bei dir oder bei deinem Angehörigen. Und dann probieren die noch mit ihren künstlichen Hüftgelenken dich oder deinen Angehörigen durchs Treppenhaus zu jonglieren. Ne? Ja, das ist ein bisschen schöner formuliert.
Wir arbeiten ja an Exoskeletten, ne? Dass man also den 65, 70-Jährigen damit ertüchtigt, mit mechanischer Unterstützung sein Kadaver von
fünften zu kriegen. Ja. Erinnert mich immer an Aliens, wo sie in diesen Roboter-Ding einsteigt und wo soll die Palette hin?
Ja. Oder Robocop.
Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an dieses komische Wimmelbild für diese Projekt 2030-Geschichte der Berliner Feuerwehr. Wenn ich dann irgendwas höre von fliegenden Autos und UFOs und was weiß ich auch immer. Und
wir reden darüber, wie den Körper ertüchtigt werden könnte, eventuell so ja mit technischen Mitteln, Exoskelett hin oder her, was ist mit Exopsyche?
Ja.
Du kannst ja Hilfsmittel aller Art haben.
Aber wir reden von Projekten, zum Beispiel, wie soll Berliner Feuerwehr in 2030 aussehen? Ja. Und kein Mensch kommt auf die Idee, was mache ich mit älteren Kolleginnen und Kollegen, die nicht mehr im Einsatzdienst arbeiten können. Also ich habe da nicht gefunden in der Richtung. Exoskelett, ja, ist klar.
Der Quatsch ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, eben mit 60 oder länger noch zu arbeiten.
Ich brauche kein Exoskelett, dass ich noch mit 70 arbeiten kann. Ich würde ganz gerne mit 60 nach Hause gehen, nicht ganz so im Arsch sein. Also das darf doch auch nochmal eine Variante sein, oder?
Also das ist einfach auch so eine Idee, die vielleicht bei Pflegeberufen, da ist das wirklich so, das Umheben von Patienten und so weiter.
Oder im Krankenhaus.
Das kannst du planen, ob das 5 Minuten später erfolgt oder nicht, spielt keine Rolle. Der wird umgebettet, kriegst du Hilfsmittel am... aber im Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr funktioniert das nicht. Und wie gesagt, der Kopf ist ja immer noch nicht mit bei. Wir haben ja gerade festgestellt, ihr habt, ne, wie viele Wunden hinterlassen, so und so viele Dienstjahre in einer Stadt wie Berlin, jetzt sag mal auch, beim Kollegen und da nützt dann auch das Exoskelett
nicht. Mann, wir haben noch nicht mal einen Türkeil, damit die Tür offen bleibt und wir reden über Exoskelett. Aber
du hast also unsere anderen Feuerwehren, die wir betreuen, zum Beispiel Frankfurt-Oder, ist ein schöner Beispiel. Ja. Ja. Frankfurt-Oder haben Rettungsdienst genau das gleiche Problem wie wir.
Du hast es ja selbst hier, hast du von Bezirk zu Bezirk. Ich war in Schöneberg gewesen, 25 Jahre Altbau, nur hochgetragen, viel, viel Trage. Da war ich im Tiergarten gewesen. Das waren alle nur Erdgeschoss, Turi, Hauptbahnhof. Da hatte ich kaum Tragetätigkeiten. Also vollkommen anders, obwohl die Bezirke naheinander liegen. Ein ganz anderes Belastungs-, also orthopädisch gesehen.
Wie beim Gebrauchtwagen, da sind es auch nicht immer nur die Jahre, sondern auch die gefahrenen Kilometer.
Lass uns nochmal zum Lebensarbeitszeit dann vielleicht zurückkommen, zum neuen Modell. Da war ja
unser Thema. Genau.
Wir müssen andere Wege gehen.
Genau.
Ne? Also, liebe Politik an der Stelle, falls jemand mithören sollte, nicht immer, einfach mal, ich weiß, das ist keine tolle Bezeichnung mehr, aber Neudenken, früher ist es Querdenken, jetzt einfach Neudenken und einfach mal neue Wege gehen und vielleicht uns einfach mal einladen dazu. Wir werden ein Positionspapier entwickeln, werden das aufschreiben und werden dann das euch gerne zukommen lassen.
Nicht, dass wir die Ideen nicht schon hätten. Ne?
Ja.
Also ist jetzt nicht, also wir müssen entwickeln, damit es hübsch ausschaut, genau. Aber wir können ja mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel dieses direkt von der Schule zur Feuerwehr, 25 Jahre Dienstzeit im Einsatzdienst, danach geplante Anschlussverwendung.
Richtig.
Bei der Bundeswehr wird das so gehandhabt. Offiziere und Unteroffiziere im Truppendienst, das heißt also die wirklich Auslandseinsätze haben oder halt eben nicht in der Stab sitzen, gehen als Berufssoldat mit 52 Jahre in, ich sag mal, Pension. Das heißt anders, aber... Also die Zahlen gibt's schon. Also wir müssen
dafür gar nicht so viel neu zahlen. Also das kannst du doch auch keinem weiß machen, dass du sagst mit 52 ich mache nichts mehr.
Genau.
Lass uns mal die Idee zu Ende führen an der Stelle. Das war, wie gesagt, nehmen wir mal glatte Zahlen mit 20 oder von mir aus mit 15 kommst du aus der Schule, 10 Klassen mit 5 eingeschult.
mit 15 kommst du aus?
Ja, Mann, oder wenn wir glatte Zahlen nehmen, nehmen wir 20. Der ist praktisch genauso lange in der Grundschule gewesen wie du und deswegen erst mit 20 rausgekommen. So, und dann macht der 25 Jahre Einsatzdienst bei der Berliner Feuerwehr bis zu 45.
Ja.
Und was passiert dann? Guckt man 5 Jahre vor Ablauf dieser 25 Jahre, was macht der Mitarbeiter dann? Das ist zum Beispiel diese Analogie auch durchaus zum Berufssoldaten. Bevor der ausscheidet, kriegt man hoch. Genau. Was macht er? Ich rede jetzt nicht von dem Soldaten, der wirklich Offizierlaufbahn bis 52. Aber was macht man dann? 5 Jahre vorher, mit 40 kriegt man, worauf hast du Bock? Willst du in die Ausbildung gehen? Willst du einen Aufstieg zum Beispiel machen? Willst du in die Verwaltung gehen und so? Ne? Und also, dann kann man auch sagen, okay, jetzt kannst du diese Jahre auch noch länger arbeiten. Jetzt kannst du auch bis 63, diese Tätigkeit kannst du dann auch bis 63 machen. Das wäre aber einfach zu sagen, unter dem jetzigen Status, Rettungsdienst fahren, Nacht für Nacht sich um die Ohren schlagen, ackern wie blöd und machst das bis 63, das ist absurd.
Ja, also ein kleiner Ding hinkt daran, finde ich, das ist die Tatsache ist, dass wir ja auch immer Lebensältere einstellen.
Wir stellen nur noch junge Leute ein und keine Alten mehr.
35, dann hat der maximal 15 Jahre. 15
gute Einsatzjahre.
50. Wann fangen die Kolleginnen und Kollegen an zu sagen, also wir wollen ab 50 keinen Rettungsdienst mehr machen eigentlich, oder? So
ja, ein
Thema.
Ja.
Dann ist der schon, dass der Drops lutscht, das schaffen wir gar nicht. Weil der hat ja normalerweise, der hat ja erst 15 Dienstjahre rum.
Eben.
Ja. Das ist, also
da müsste man gleichzeitig rangehen, dass das aufgeht mit den 25 Jahren.
Ist ein dickes Brett, aber.
Das ist Tradition, Feuerwehr ist Tradition. Wir müssen, eigentlich wäre unser Wunsch ja quasi dieses Modell, was wir gerade besprochen haben, mal als so ein Pilotprojekt in Berlin mal zu etablieren und zu sagen, wir machen hier das einfach mal, so eine Geschichte, koppeln das ab und gucken, wie ist denn das Erfolg? Das ist ein langer Prozess, weil viele Sätze geändert werden müssten dazu, wie die Pensionsgeschichten, aber wenn man es nie anfasst,
nein, dann vor allen Dingen, nicht ändern. Wir haben doch Zahlen, wann fangen die Leute an, massiv auszufallen.
Ja, genau. Ja.
Die Zahlen haben wir. Das geht natürlich ab Mitte 40 los.
Ja.
Feuerwehr und Rettungsdienst hat halt besondere Anforderungen an Körper und Geist. Und wenn ich Rücken habe, kann ich keinen mehr schleppen. Aber ich kann durchaus in einem Büro arbeiten, ich kann in der Ausbildung, ich kann in der Leitstelle oder was auch immer. Das muss natürlich gut geplant werden. Das, was im Moment bei den Feuerwehren läuft, dass du mehr oder weniger dann Angst haben musst, dass du rausgeschmissen wirst, das ist doch auch ein Albtraum.
Das ist aber bei vielen so, ja.
Ja, klar.
Denk nur die Flughafenfeuerwehren, die Werkfeuerwehren. Wenn du da nicht abendschutztauglich bist, die G26-3 verlierst, dann geben sie dir in den Tarifverträgen ein Jahr oder
Zeitraum,
zwei Jahre Zeitraum, dich wieder fit zu machen. Und danach wirst du möglicherweise entsorgt oder aber du kriegst einen tollen Platz in der Transportunternehmen oder irgendetwas. Dann bist du raus.
Ja, und das kann man echt besser machen. Es ist eine große Aufgabe, aber wie du schon sagst, Lars, ja, umso besser ist es, dass wir früher anfangen.
Ne? Richtig. Lebensarbeitszeit.
Genau.
Großes Thema der nächsten Amtszeit.
Innovative Ideen müssen her.
Das ist nur eins von den Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt noch andere.
Definitiv. Also wir waren ja schon bei doch allen politischen Sprechern, ne?
Ja.
Irgendwie. Haben die alle besucht und haben da jedenfalls in Berlin haben wir es gemacht. In Brandenburg steht es noch aus, da werden wir auch nach und nach jetzt anfangen, da die Sachen zu besuchen und zu bespielen im Ministerium und so. Und aber also da sind die Kontakte hergestellt und da werden wir das dann dort mit denen platzieren.
Unseren letzten Termin hatten wir mit Björn Jotzo gehabt.
Haben wir gekickert.
Da haben wir dann gekickert kurz, genau. Da gibt es auch ein
schönes Video. Wer hat die Runde, die
Werkstatt? Wir hatten ja sicher.
Naja,
wer war auch sehr intensives, sehr gutes Gespräch. Über 2 Stunden haben wir gesessen und haben mal aus unserer Sicht dargestellt, wo was anzupacken wäre, wie wir uns das vorstellen könnten, was wir uns vorstellen könnten, wo wir die Probleme sehen und nicht nur die Herausforderung. Ihr sagt, es ist eine Herausforderung, auf dem Mars Wasser zu finden. Aber das ist echt ein Problem, die Leute bis 65 arbeiten zu lassen.
Ja.
Mit dem Mars Wasser wusste ich aber auch schon lange.
Naja.
Gib it.
Ich wollte nur so sagen.
Wie hieß er? Ulrich von Dänen.
Ja,
ja. Kann er das Gegenteil nicht beweisen.
Nee, ich kann es ja auch nicht beweisen, aber.
Ich weiß nicht. Aber keine Ahnung.
Gut, kommt auf den Planeten doch mal. Also beim Uranus ist es glaube ich nicht so, aber gut.
Mhm. haben wir noch was fachliches?
klar haben wir. Wir sind ja eingestiegen, Lebensarbeitszeit, Pressemitteilung und so weiter. Wir haben aber auch eine Pressemitteilung rausgehauen zum Thema nur noch ein RTW in Berlin. Das ist ja ein Thema, was uns schon eine Weile umtreibt. Ist kein. Also jetzt gab es zweimal so ein Foto einfach nur von der Karlsbox, also von dem Display. Aber letztendlich ist das ein Dauerzustand.
Genau, der Axel Lier hat er bei Twitter dieses Foto gepostet, was er bekommen hat, von wem auch immer. Wie du schon sagst, da stand da drauf, nur noch ein Rettungswagen für ganz Berlin. Jetzt könnte man natürlich denken, oh, was, das war irgendwie Anfang Mai schon mal? Echt, innerhalb von 4 Wochen zweimal? Also was ich jetzt erstmal denken würde, innerhalb von 4 Wochen ist zweimal ein Foto gezeigt worden. Das heißt jetzt noch nicht, dass der Zustand innerhalb von 4 Wochen nur zweimal war.
Ja, na und schon gar nicht, ob es eventuell mal auch nur noch 2 RTWs gab.
Natürlich für viel, also nachvollziehbar, ne? Für viel Aufregung gesorgt. Wie, was, wie kann denn das sein? Und ja, aber das ist ja kein Zustand, der wie gesagt erst hoppala, seit 4 Wochen hat, ist es eng. Das ist ja ein Zustand, den wir schon lange beschreiben in Berlin.
Schon vor Corona in 2018 war das ein Problem, in 2019, dann hat sich durch Corona die Situation ein bisschen entspannt, weil die Menschen eben
zu Hause geblieben sind.
Ja, und jetzt ist alles das wieder weg und jetzt, bumm, sind die Probleme von vor Corona da, nur nochmal eine Runde potenziert. Mit den Prozentzahlen 5% oder 6% pro Jahr ist ja eine, wir haben eine Rettungsdienstinflation, ja, würde man mehr.
Wir haben im Grunde genommen so gut wie jeden Tag Ausnahmezustand Rettungsdienst in Berlin.
Zweimal.
Und wir hatten ja, du sagtest selber, die Situation ist nicht neu. Im letzten Jahr kochte das ja auch mal kurz hoch und da gab es ja die grandiose Idee, wir nehmen jetzt die ganzen LAF2 in Berlin außer Dienst und besetzen dafür RTWs.
Daraufhin kam ja dann die Taskforce als Veranstaltung mit Innenverwaltung, Behördenleitung der Berliner Feuerwehr.
Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Scheideweg gewesen an dem Zeitpunkt mit den LAFs, wo sich dann auch tatsächlich mal die Brandbekämpfung
gewehrt hat.
Ja, vorsichtig will ich das nennen, werden sollte anders aussehen. Aber ja, nein, so ist es wirklich. Feuerwehr, was ist Feuerwehr? Feuerwehr ist ja typisch ein Vorhaltesystem. Ist ein Luxus, überall. Ich will nicht schwafeln, aber in Dänemark ist es so, da zahlt die Gemeinde für die Anzahl der Rettungsmittel. Und da kann sich jeder selber aussuchen, wie viel sie haben will. Es gibt ein Grundmaß, was er haben muss. Und wenn eine Gemeinde sagt, nee, wir leisten uns eh einen RTW mehr, dann zahlen die das. Ist natürlich klar, dass sie nicht immer rausfahren. Das ist nicht ackern, ein Auftrag, Handwerker, Maler durch. Nee, wir warten auf Dinge, die passieren können. Und sind dann aber auch da. So wie jetzt zum Beispiel Breitscheidplatz. Sowas geht nicht zu planen.
Aber Robert, ist aus meiner Sicht macht unsere Kommune Berlin genau dasselbe wie Dänemark. Denn wenn unsere Politiker, unsere Abgeordneten, ist ja quasi die Volksvertreter, ja, wenn die entscheiden würden, dass sie uns mehr Rettungswagen zur Verfügung stellen, also wenn sie entscheiden würden oder erkennen würden, wir kommen immer zu spät, also wir haben nur noch einen Rettungswagen, der Brandschutz ist nicht gewährleistet, wir müssen der Feuerwehr mehr Autos geben, mehr Leute geben, dann wäre ein Umkehrschluss, der wäre ja super, aber sie reagieren ja nicht, es passiert ja nichts.
Ja. Das ist also, der Unterschied zu Dänemark.
Genau, also in Dänemark erkennen die das dann im Kleinen wahrscheinlich, weil in so großen Laden wie Berlin gibt's ja da nicht, aber in Berlin, deswegen sind wir ja bei den innenpolitischen Sprechern unterwegs, um genau dieses Gefühl zu überzeugen, ja, genau. Da gibt's ein Problem, Digga, du musst jetzt mal handeln, komm mal aus dem Puschen, mach mal was für die Feuerwehr.
Und aber es ist ja nicht nur ein Problem, es ist auch ein Problem, Anzahl der Rettungsmittel, das ist ja ein vielschichtiges Problem.
Natürlich.
Wir haben die Taskforce, letztes Jahr wurde sie gegründet. Ne? Ja. Wir waren beim Senator gewesen, hat gesagt, alles klar, wir machen da jetzt eine Taskforce. Und diese Taskforce hat getaskt. Über Monate, gerade wir als Gewerkschaft, haben wirklich einen ganzen Sack voll Ideen eingebracht. Auch natürlich war der Rettungsdienst geplant. Und da ließ sich natürlich so ein bisschen das Engagement an der Stelle echt vermissen. Es ist, wie gesagt, das eine, dass wir mehr Rettungswagen brauchen. Wir müssen aber auch gucken, unsere Ressourcen, die wir haben, wie verwenden wir denn diese? Wir haben wirklich ein großes Paket eingereicht, eine große Liste mit Themen. Lars, du hast ja auch gerade den Bildschirm vor dir.
Also insgesamt waren es, glaube ich, über 40 Punkte, die diese Taskforce bearbeiten sollte. Wir sind ja immer noch beim Abarbeiten dieser Punkte, sind noch lange nicht fertig. Es gab also unterschiedliche Gruppen, die da Beiträge liefert haben für die Taskforce.
Ja, die Fachbereiche so, ne?
Oder auch wir als Gewerkschaften.
Genau.
Und in dem Fall war es dann zum Beispiel sowas wie, wir haben ja ein Protokoll und diesem Protokoll kann man noch ein Modul kaufen, dazu kaufen zu der Software, was dafür sorgt und sagt, also wir produzieren jetzt mal abgestuft noch weiter tiefer gehende Abfrage.
Auch da wieder kurze Erklärung im Untertitel, Protokoll, standardisiertes Notrufabfrageprotokoll, da haben wir quasi so ein bisschen die Standardsoftware und da geht es um diese Low-Codes, da willst du drauf hinaus.
Da will ich drauf hinaus, genau, richtig. Low-Codes, also sprich, wir kommen aber nur bis zur Grenze, wir schicken Ihnen ein Auto, einen Rettungswagen und es gibt aber noch dann Sachen, die dann sagen, lieber Anrufende, jetzt bitte kleben Sie ein Pflaster auf Ihren Finger und dann gehen Sie übermorgen zu Ihrem Hausarzt, wenn es sich entzündet. Oder eben aber besuchen Sie Ihren Hausarzt sofort oder aber nehmen Sie sich eine Kopfschmerztablette und legen sich wieder ins Bett. Und alle diese Sachen bedienen wir gerade mit einem Hausbesuch durch unseren Rettungsdienstmitarbeiter.
Richtig.
Wir haben gesagt, wir möchten gerne geprüft haben, eine effektive Disposition mit der Möglichkeit von Folgeaufträgen. Also ein Rettungswagen fährt raus und kriegt den nächsten Einsatz. Also ist jetzt schon real so, aber mit den Einsätzen, die eben nicht lebensbedrohlich sind.
Lass mal einfach sagen, wir haben pro Bereich bestimmt man ein Fahrzeug, was halt diese schlimmen Finger hintereinander fährt.
Dann sollten die Möglichkeit gesucht werden, noch mehr Einsätze an die KV abzugeben durch eine bessere Abfrage, durch eine engere Zusammenarbeit oder eben unser Wunsch wäre, die KV in die Leitstelle der Berliner Feuerwehr zu integrieren. Wäre ein großer Punkt aus unserer Sicht.
War auch Thema direkt schon bei Geisel. Sagen wir reden schon, weiß ich nicht, seit 10, 15, 20 Jahren darüber, dass die KV nicht leistungsfähig ist, dass die einfach nicht genug Leute hat und die Einsätze gar nicht bearbeiten kann. Naja, da müssen wir halt vielleicht mal selber machen. Warum bauen wir da nicht selber sowas auf, anstatt ständig immer nur, das ist eigentlich deren Aufgabe, aber sie können es nicht.
Ja, und nun? Krankentransportleitstelle.
Die,
ja, 1990 Thema.
Ja.
Also das ist Uraltgestein. Also sie haben es wirklich geschafft gehabt, wie lange bin ich jetzt dabei? Ja, in über 30 Jahren eigentlich nichts zu tun.
Na, Anfang der 90er hatte die Feuerwehr Krankentransport und Wagen. Anfang der 90er hatte die Feuerwehr.
Ja, vom Osten übernommen.
Ja, richtig. Ja,
die waren vom Rettungsamt.
Da. Die hat man aber nicht verlängert, sondern
die haben sie nicht verlängert. Entsorgt. Jedenfalls Faktor, du hast recht, sie wurden dann, dieses Rettungsamt wurde ja dann.
Wir können ja mal, es ist spannend, also jetzt gerade, erweckt gerade Erinnerungen in mir, also Thema Rettungsamt und so, da hatten wir genau diese Schichten schon. Wir hatten abgestuft genau diese Schichten. Wir hatten den Krankentransport, der den eingeschnittenen Finger erfahren hat. Der hat ab und zu dann auch mal eine Blaulichtfahrt bekommen.
Ja.
So hatte man das früher.
Kann sich auch mal was ändern.
Ja. Dann gab es den Kindernotarztdienst, der rumfuhr. Dann gab es den Notarztdienst wie die KV. Dann gab es die schnelle medizinische Hilfe, den Rettungswagen. Und dann gibt es noch den ärztlichen, den SAW, den Notarzt, der da rumfuhr. Und die waren alle miteinander vernetzt und war aus einer Hand. Also das System war deutlich anders als heute.
Genau, gewisse Punkte sicherlich nicht neu. Muss man sich einfach nochmal angucken.
Ja.
Man muss
gucken, was ging, wann, wo, wie besser. Wo hat mal was funktioniert. Man muss ja nicht ein komplettes System aus der DDR übernehmen. Aber ich sag mal, der Ansatz, der ist ja logisch und richtig. Richtige Vergabe an der richtigen Stelle, an das richtige Einsatzmittel. Ja,
also das war ja auch so ein Vorschlag zum Beispiel, die Polizei schleppt ja selber auch keine Autos,
ja,
sondern hat Verträge mit Abschleppunternehmen. Warum machen wir keine Verträge mit Krankentransporten, die es ja zuhauf in Berlin gibt? Da wird eine Ausschreibung gemacht, wird ein Vertrag gemacht, pass auf, du stellst das sicher vertraglich vereinbart, wenn wir irgendwas haben, was in diesem Low-Code-Bereich ist, fährst du und du garantierst, dass du innerhalb von 45 Minuten da bist. So. Ja, nee, können wir nicht machen. Warum nicht?
Ja, können wir nicht machen.
Dann wollten wir unterschiedliche Ablösezeiten einführen, hatten wir im Probetrieb auch schon hier in Berlin dazu, hat sich bewährt. Auch die, dieser Probetrieb hat gezeigt, dass die Eintriffzeiten sich dadurch verbessert haben. Und da ist die Frage jetzt wirklich, wir machen es erstmal nicht weiter.
Warum nicht?
Ja, gute Frage. Also das war ein Wunsch, die Beschäftigten an uns gerichtet haben, an die Gewerkschaften. Setzt euch mal bitte dafür ein, es findet nicht statt derzeit. Einführung einer BA-Dienstende unabhängig vom Ablösefahrzeug war für uns ganz wichtig, als Gewerkschaft zu sagen, wir möchten gerne, dass die Kolleginnen und Kollegen eben wirklich zum Feierabend machen können und nicht noch einen Einsatz fangen.
Unterschiedliche Ablösezeiten habt ihr auch gehabt, ne?
Hat er gerade gesagt. Erzählt.
Entschuldigung.
Na, 15
Uhr. Altersbedingt.
Altersbedingt, genau. Alternskritisches Podcast.
Genau.
Also müssen ab einer Viertelstunde noch eine Podcastpause machen.
Genau. Ja, zum Pushen.
Pushen.
Na, Robert hat doch von einem Kürbiskernbrötchen. Ne?
Ah, ja, ja.
Prostatabrötchen.
Wir hatten gesagt, dass wir die BAs noch an einem Arbeitsplatz abfragen wollen. BAs bedeutet befristete Außerdienstnahmen, damit eine deutliche klassische Weiterverfolgung, ein Ansprechpartner auf Augenhöhe ist. Vorschläge zur Steigerung der Attraktivität im bestehenden Schichtplanmodell, Vergütung der Bereitschaftszeiten zum Beispiel.
Dann hatten wir auch Vorschläge gehabt, wie kann man über ein Prämiensystem arbeiten, ja, dass man sagt, du kriegst pro Einsatz eine Prämie. Mhm. Auch das wären wir auch nicht die ersten und einzigen tatsächlich.
Auch 90er Jahre Ideen.
Ja. Aber ja, klar. Auch alles vorgelegte Ideen. Und alles erstmal, müssen wir mal gucken, mal sehen, vielleicht, wir wissen jetzt nicht genau wie. Das waren so regelhaft die Antworten einfach. Dann hatten wir zum Beispiel mal thematisiert, wie können wir das auflösen? Und warum sind wir eigentlich dafür wirklich zuständig? Oder müssen wir überprüfen? In Berlin werden 17.000 Notverlegungen so circa im Jahr durch die Berliner Feuerwehr gefahren. 17.000 Notverlegungen, / Verlegungen. Was sind denn Notverlegungen? Jetzt muss man im Hintergrund ein bisschen gucken. Die Krankenhäuser haben sich ein bisschen wirtschaftlicher aufgestellt. Und nicht jedes Krankenhaus hat jetzt wirklich jede Fachabteilung. Dann nehmen wir mal in Berlin die beiden Krankenhäuser Neukölln und Obern Krankenhaus in Kreuzberg hat zum Beispiel Urologie, Neuköllner nun nicht. Ja. Das ist wirtschaftlicher, braucht nicht an jedem Standort eine Urologie. Aber wenn jetzt ein Patient in Neukölln, der da liegt, in der Neuro oder wo auch immer, eine urologische Konsil braucht, dann wird der nach Kreuzberg geschippert. Mit wem? Mit der Berliner Feuerwehr.
Ja, warum?
Genau. Ja, auf jeden Fall Krankenhausgesellschaften untereinander. Man fährt ganz oft Patienten an anderen Krankenhäusern vorbei, an der Charité, weil nee, der soll irgendwie Wand des XY.
Das Hedwig vielleicht ein besseres Beispiel. Bohnsdorf und Hedwig
Mitte. In Mitte. Mhm. Ja, da heißt es, der muss notverlegt werden, um die und die Untersuchung da zu bekommen. Und man fährt, weiß ich nicht, 25 Kilometer durch die Stadt, ist 1,5 Stunden insgesamt unterwegs, fährt an Krankenhäusern vorbei, die auch die Disziplin haben. Und wo ich mir sage, sind wir jetzt für die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser,
Haustransport.
Ja. Und jetzt sind Sachen, 17.000 Einsätze im Jahr, das sind Ressourcen für den Primärrettungsdienst.
17.000 so Einsätze.
Ja. Dann hatten wir den Notsanerkunder, war großes Thema. Andere sind sogar drauf aufgesprungen jetzt. Ne? Also Bayern ist jetzt fett mit dabei. Was macht der Notsanerkunder? Der grast im Grunde um diese Low-Code-Geschichten ab, wo man sagt, ob wir ein Krankenhaus soll, genau wissen wir halt nicht, aber ist nicht wirklich eilig. Da fährt dann einer hin mit einem Rettungstäschchen, mit einem Rettungsrucksack und dann sagt er entweder, ja, das ist doch besser ein Krankenhaus oder er kann zu Hause bleiben. Auch in Absprache mit dem Telenotarzt, das wird jetzt in Bayern gemacht, der Oldenburger Gemeindenotfallsanitäter, da wird das gemacht im Norden. Also es gibt mittlerweile viele Regionen, wo das so gemacht wird. Unser Ansatz war da gewesen, wir haben, weiß ich nicht, 800 Leute, die sind nicht mehr feuerdiensttauglich. Ja. Und auch darunter gibt es medizinisch verantwortliche Kolleginnen und Kollegen. Und warum sind die nicht feuerdiensttauglich? Können sie beispielsweise nicht mehr schwer heben. Aber mit einem Auto fahren, Rettungsdienstrucksack zum Beispiel.
Lagerfeststellung
etc. Darum geht es ja. Darum das geht's. Macht der Notsanerkunder. Der kriegt, ist es was für das Krankenhaus oder nicht. Und dann kann der da hinfahren. Was macht unser feuerdienstuntauglicher Kollege? Der muss die Furcht haben, dass er entlassen wird.
NEF nur mit Rettungssanitäter besetzen.
Warte ja, genau. Mal. Im Moment ist es so, laut Rettungsdienstgesetz, ne, es muss ein Notfallsanitäter oder ein Rettungsassistent auf dem NEF fahren. Also der fährt die Büchse und fährt den Arzt quasi an die Einsatzstelle, soll natürlich den Arzt unterstützen. Das steht ja alles außer Frage. Genau, da hatten wir ja als Vorschlag eingebracht, wir müssen das Rettungsdienstgesetz anpacken. Genau. Das, wir halten das für Kokolores, zumal denn NEF fährt ja auch zu einem RTW dazu, da ist ja ein Notfallsanitäter. Außerdem, wenn man unbedingt einen haben möchte, dann hat man den
genau.
Da. Ja, dass man mit dieser kleinen Ressource Notfallsanitäter einfach auch sparsamer umgeht.
Ja, meine Mann, du hast es gerade gesagt gehabt, also unsere Stichworte prägen sich ja in solchen Dingern immer mit einem zweiten Fahrzeug zusammen. Mhm. Das heißt also, wir hätten auf Grundlage der Tatsache einen Notfallsanitäter, einen erfahrenen, auch noch zusätzlich immer auf der Einsatzstelle zur Verfügung.
Ja, klar.
Also, da dann zwei Notfallsanitäter in dem Fall zu haben, mit einem Arzt zusammen, in dieser Krankenhausdichte, die wir haben, ja, man könnte es tun, wenn genug da sind.
In einer perfekten Welt.
Dann können wir alles tun, aber haben wir nicht und wir merken, dass wir immer mehr an Grenzen kommen. Und deshalb muss hier ein schnelles Umdenken erfolgen.
Ich habe mal zu den Rettungssanitätern der NEF mal rausgesucht, da gab es ja ein Papier dazu, wo ursächlich dafür war, dass wir möglicherweise davon abgewichen sind, mit, neben der Schwierigkeit, das Gesetz ändern zu müssen. Aber ich glaube, dass wenn wir so ein Artikelgesetz machen, also man nimmt nur, Gesetzgebung kann man einfacher machen, man muss nicht das Gesetz anfassen, sondern macht man ein Artikelgesetz und packt nur einen Passus mit rein, ändert den, kann man schneller machen, wenn man es will. Nur mal so als Arbeitsschritt. Die Begründung dafür, dass wir es nicht machen, ist, es wird davon ausgegangen, dass hier die Maschinistenfunktion gemeint ist. Wir haben gegenwärtig ca. 1000 Notsan. Wenn wir diese bedarfsgerecht einsetzen, muss die Qualität nicht abgesetzt werden. Das ist so das Fazit. Nun wissen wir aus Erfahrung, die 1000 Notsan gibt es nicht.
Ja, nee, erstmal, also, wie viel gibt es denn? Die erste Unwahrheit.
Weniger. Wir haben ca. 600, die aktiv da sind und ihren Dienst versehen können. Der Rest ist entweder im Urlaub, krank, in der behördlichen Freistellung oder was man auch immer so
tut. Oder Fortbildung. Aufstieg, ne? Also ja, sind im erhobenen Dienst, oder?
Und da ist das Problem, also die wirkliche Zahl ist wirklich mit wir müssen 136 Funktionen besetzen, so rum. 150 haben wir theoretisch. Wenn alles gut läuft, pro Schicht zur Verfügung, dann bleibt nur ein kleiner Rest und die sind verplant schon für andere Sachen. Und dann könnten wir dafür sorgen, dass wir dann 28 Funktionen, nämlich alle NEFs quasi frei machen, dann haben wir 28 Notsan mehr in Funktion für die RTW Typ C.
Aber weil du das gerade angesprochen hast, also mit dem Absenken der Qualität, ja. Also das halte ich erstmal nicht für wahr, weil war das die Aufgabe des Notfallsanitäters oder des Maschinisten, der den Arzt da kutschiert, na klar, macht der mehr als nur lenken, sondern Medikamente aufziehen und ein Defi einschalten. Das ist jetzt aber nicht, wo ich eine intensive medizinische Ausbildung brauche, wo ich genau wissen muss, wie die Zelle funktioniert. Mit Sicherheit ist der Rettungsdienst in Berlin besser geworden, intensiver geworden. Es hat aber auch zur Folge, dass jeder Rettungsdiensteinsatz deutlich länger dauert als noch vor 10 Jahren. Weil es wird halt, ja klar, qualitativer geguckt, keine Frage.
Was auch gut ist.
Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich Rücken habe, hat mein Orthopäde bei mir noch nie einen Blutdruck gemessen oder ein EKG geschrieben. Wir hatten in der ersten Episode darüber ja geredet, die Papierschnittverletzung, die der Kollege da
mit dem
bleibt EKG. Zu Hause, wo der Arzt sagt, hast du ein EKG geschrieben. Ja. Jetzt haben wir eine deutliche Anhebung unserer Verweilzeit an der Einsatzstelle.
Einsatzmittelverfügbarkeit
und wird erhöht. Haben das in der Kalkulation nicht mitgerechnet.
Nein.
Daher kann man ja machen mit der Qualität, aber in der perfekten Welt. Aber können wir uns das leisten? Das Ergebnis ist dann nur noch ein RTW.
Ihr könnt uns besuchen.
Wo denn,
Lars? Auf der Interschutz.
Ah, was ist das denn?
Die größte Feuerwehrmesse der Welt.
Richtig.
Genau. Wo denn? In Hannover. Vom 20. bis 25.06. Diesen Monat.
Juno.
Ja, Juno, stimmt. Da könnt ihr mich antreffen, wenn ihr mögt, vom Montag, Dienstag und den Freitag und den Samstag. Und ansonsten ganz viele, viele Beiträge haben wir an unserem Stand. Wir sind in der Mitte der Halle 13 vertreten. Wir werden dort ein breit gefächertes Angebot haben. Ihr könnt uns da vor Ort besuchen, könnt einen Kaffee trinken, ein Schwätzchen halten, könnt Mitglied werden, wenn ihr noch nicht seid. Oder könnt.
Unbedingt.
Unbedingt, oder? Weil ich natürlich nicht verstehen kann, wenn man noch kein Mitglied seid. Aber gut.
Unfassbar.
Unfassbar eigentlich. Und aber für unsere Mitglieder haben wir ein Gimmick und haben gesagt, okay Leute, wir werden in der nächsten Woche anfangen, ab Montag Freitickets zu verlosen unter den Einsendern, die sich melden. Unter Manuel, welche E-Mail-Adresse ist es?
Das ist die E-Mail-Adresse presse-bb wie Berlin. Brandenburg. presse-bb@devoig.de. Schreibt unter der Adresse, dass ihr zur Interschutz wollt und jeden Tag verlosen wir 2 Freitickets. Die Freitickets sind für einen Tag eurer Wahl. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Und ziehen jeden Tag 2 Namen daraus und dann könnt ihr zur Interschutz fahren.
Genau. Wenn ihr noch ein Euro-Ticket habt, was wir euch nicht besorgen, dann müssen wir selber besorgen, könnt die Anfahrt länger dauern, aber zumindest wäre sie preiswert. Und dann können wir uns da sehen. Alle Fahrzeughersteller stellen dort aus, alle irgendwie selbst ein Rahmenprogramm mit Übungen. Du kannst da keine Ahnung, kannst ein Auto fahren, du kannst dich unterhalten, du kannst alles, was überhaupt mit Feuerwehr und Rettung zu tun hat, ist dort vertreten. Genau.
Ja, also, schön, super.
Hinterschutz, wir verlosen, meldet euch, schreibt uns eine Mail.
Ja, dann wollen wir für heute dicht machen. Ganz kleinen Cliffhanger hinterlassen wir euch aber noch. Und zwar einrichtungsbezogene Impfpflicht. Positionspapier, DFOLG in der Richtung ist ja klar. Aber das Gesundheitsamt Berlin-Mitte hat sich gemeldet für die betreffenden Kolleginnen und Kollegen aus Berlin und hat jetzt gesagt, wir sind eigentlich gar nicht zuständig. Und alle wundern sich. Wir werden in der nächsten Episode darüber mal ein bisschen mehr erzählen. Dass jetzt selber das Gesundheitsamt sagt, nee, eigentlich ist das nicht unser Ding.
So ist es.
Wird spannend.
Ja. Wird spannend.
Ja. Wir werden mal ein bisschen aufbereiten. Da brauchen wir ein bisschen Zeit mehr. Hm.
Wir werden es mal ein bisschen aufbereiten, das Thema.
Ja, ja, dann
wünschen wir allen
eine wunderschöne Zeit. Einen tollen Besuch auf der Interschutz. Hoffentlich sehen wir uns da.
Wenn ihr Fragen, Ideen, Wünsche für Themen habt in diesem Podcast, dann einfach auch selbe E-Mail-Adresse presse-bb@dfolg.de. Wer Interesse hat, auch mal Teil zu sein, ne, als Mitglied dann auch mal an so einem Gespräch teilzunehmen, auch da seid ihr herzlich willkommen. Schreibt uns, wieso, weshalb, warum und dann schauen wir weiter.
Genau. Macht gut, bleibt heile.
Bleibt heile, bleibt gesund.
Bis in 2 Wochen. Macht's gut.
Macht's gut.
Ciao. Ciao.